Egal, wer wir sind und wann wir leben. Eine Sonnenfinsternis mit eigenen Augen zu erleben, bedeutet immer ein berührendes und tiefgreifendes Ereignis. Schon vor tausenden Jahren versuchten wir Menschen, teils sogar erfolgreich, die Verdunklung der Sonne vorherzusagen. Vielleicht, um das Gefühl von etwas mehr Kontrolle über diesen gespenstischen Vorgang zu erhalten. Er soll Omen gebracht haben zur Gesundheit und zum Erfolg von Kaisern, Frieden gestiftet und Krieg verursacht haben. In der näheren Vergangenheit konnten Sonnenfinsternisse uns tatsächlich auch etwas über den Kosmos erzählen und das ein oder andere Rätsel der Wissenschaft lösen. Ihr Einfluss auf uns ist bis heute beeindruckend. Das Gefühl, die Sonne kurzzeitig zu verlieren, löst noch immer etwas in uns aus. Und so auch gestern, als Teile Mexikos, der USA und Kanadas eine totale Sonnenfinsternis erlebten. Willkommen, Wanderer des Weltraums, bei Ein großer Schritt für die Menschheit. Mein Name ist Jana Steuer und um uns herum sinkt das Zwielicht herab. Die Sonne wird wie gefressen von der dunklen Scheibe des Monds und die Welt steht kurz still. Doch heute ist es wie vor tausenden Jahren, eine Geschichte von Vertrauen in das Licht.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Okay, we've had a problem here.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Es war ein ungewöhnlich heißer Morgen für diese Jahreszeit. Eigentlich hätten die letzten Ausläufer des Winters noch die Luft durchhauchen müssen, doch die Sonne brannte erbarmungslos auf die Stadt hinunter und die Ziegel buken in der Hitze. Es roch nach Lehm, Staub und Gewürzen, die Ränder der Gebäude schienen in der Luft zu flimmern. Nasir spürte den Staub zwischen den Riemen seiner Sandalen und fuhr sich erschöpft mit dem Handrücken über die schweißnasse Stirn. Gewöhnlicherweise würde er bei solchen Temperaturen den Schatten seines Innenhofes aufsuchen, vielleicht sogar das kühlende Nass eines Brunnens. Doch heute stand er mitten in einer staubigen Gasse und starrte wie gebannt mit halb zugekniffenen Augen gen Himmel. Er war nicht der Einzige, der heute Morgen nicht seinen gewöhnlichen Routinen nachging. Die gesamte Stadt schien den Atem anzuhalten. Vom Markt her war nicht das gewöhnliche Gezeter und Gezanke der Händler zu hören, kaum jemand war in den Straßen unterwegs. Nur eine seltsame Mischung der unterschiedlichen Gesänge der Priester waberte wie ein mysteriöses Omen durch die Gassen. Obwohl es taghell war, waren die Fackeln auf dem Ziggurat, dem gestuften Tempel und Astronomieturm der Stadt, entzündet. Nasir hatte Feuer gesehen, die Familien vor ihren Haustüren entfacht hatten und sich teilweise nun eng darum scharten, als könnten sie die Hitze der Wüste nicht spüren. Es war Angst, Unsicherheit und Hilflosigkeit, die an diesem Morgen die gesamte Stadt durchdrängten. Nasir und alle anderen Bewohner warteten. Sie warteten auf etwas, was sie sich eigentlich nicht vorstellen konnten. Die Unterbrechung einer Beständigkeit, ja eines Fundaments ihres Lebens. Es war, nach unserer Zeitrechnung, der Morgen des 28. März 585 vor Christus. Und Babylon wartete auf die Verhüllung der Sonne. In seinem jungen Leben hatte Nasir schon oft die Arbeit und Werke der Astronomen von Babylon bewundert. Sie arbeiteten mit Instrumenten wie dem Gnomon, einem Stab im Boden, durch dessen Schatten sie Berechnungen und Bestimmungen vornahmen und so zum Beispiel den Tag der Sonnenwende vorhersagen konnten. Nacht für Nacht standen sie auf den höchsten Stufen des Ziggurat und anderen Tempeln, sogar auf Hügeln außerhalb der Stadt und lasen die Zukunft aus den Sternen. Der König selbst legte großen Wert auf sie und die besten Astronomen und derart bewanderte Priester genossen große Anerkennung. Nasir hatte gesehen, wie sie Schriftstücke und Tabellen anfertigten, mit komplizierten geometrischen Zeichnungen darauf, als könnten sie aus den Kreisen und Dreiecken irgendeine höhere Wahrheit ablesen. Und tatsächlich, so bizarr und abstrus es wirken mochte, in ihren Berechnungen und Zeichnungen hatten sie Omen entdeckt. Omen, die ihnen verkündeten, dass die Sonne über Babylon verschwinden würde. Mitten am Tag. Eine furchteinflößende Vorstellung. Die Priester hatten vor Tagen mit ihren Ritualen zum Schutz, zur Beschwichtigung oder zu Ehren der Sonne begonnen, je nach Auslegung. Überall in der Stadt war der strahlende Stern, das Symbol des Sonnengottes Shamash, jetzt zu sehen. Tausende Opfer wurden ihm dargebracht, von Adligen bis zu einfachen Bauern. Vor der Sonne waren sie alle gleich. Sie alle flehten ihn an, sollte er sein Gesicht vor den Menschen verhüllen, zurückzukehren. Nasirs Familie hatte sich in ihr Haus zurückgezogen. Eng zusammengedrängt hielten sie sich bei den Händen, die Augen niedergeschlagen und in stummen Gebeten versunken. Sollte die Dunkelheit kommen, so wäre sie gemeinsam besser zu ertragen. Nasir selbst hielt es aber nicht hinter den dicken Ziegelmauern. Sollte es wirklich wahr werden, was die Gelehrten vorhergesagt hatten, so musste er es mit eigenen Augen sehen. Sehen, wie die Macht der Sonne gebrochen wurde. Nasir hörte Klänge von Glocken und Trommeln und sah, wie am Ende der Gasse, in der er stand, auf der großen Straße eine Prozession vorbeizog. Sie wirbelten den Staub auf, der wie gehobelte Diamanten in der Luft glitzerte. Verängstigte Stadtbewohner folgten, ihre Gesichter immer wieder mit ihren Gewändern bedeckend und hier und da anhaltend, um auf die Knie zu fallen und zu beten. Nasir blinzelte wieder Richtung Sonne. Wenn er ehrlich war, konnte er nicht wirklich glauben, dass es wirklich geschehen sollte. Wie denn auch? Die Sonne versank und ging wieder auf, jeden einzelnen Tag seines Lebens bisher. Und soweit er wusste, hatte sie das auch schon vorher getan, ohne Unterbrechung. Sicherlich, es gab Geschichten, die erzählten, es sei bereits früher geschehen, dass die Sonne versunken war in Dunkelheit und eine unnatürliche Nacht geherrscht hatte. Doch die meisten dieser Geschichten erzählten alte, verwirrte Männer mit milchigen Augen und ohne Zähne. Das meiste, was aus ihren Mündern kam, konnte man getrost ignorieren. Zumindestens sah Nasir das so. Ein scharfer Windstoß fegte die Gasse hinunter, in der Nasir stand. Die kurze Abkühlung war mehr als willkommen. Während der Schweiß auf seinem Gesicht leicht antrocknete, hörte er, wie sich der Gesang der Priester der Stadt erhob. Ihre Worte wurden im Wind verwaschen und verschmolzen zu einer einzigartigen, obskuren Melodie. Nasirs Blick fiel auf den Boden. Sein Schatten breitete sich schräg hinter ihm auf dem feinen Sandstaub aus. Von seinen Umrissen wirbelte der Sand auf und tanzte umher, fast schon tückisch mit der Absicht, den Weg in Nasirs Lunge zu finden. Sein Schatten schien mit einem Mal schärfer, markanter zu werden. Etwas änderte sich am gleißenden Licht, das an diesem Morgen über Babylon strahlte. Es wurde fahler, die Farben der Stadt bleicher. Der Sand war nicht mehr golden, sondern wirkte braun. Ein surreales, jenseitiges Leuchten legte sich über die Landschaft. Nasirs Herz schlug schneller, während die Trommeln und Glocken Babylons sich zum Crescendo erhoben. Fast traute er sich nicht, den Kopf zu heben und die Sonne zu erspähen. Lange blieb sein Blick heften an den Kanten der hohen Gebäude, hinter denen sich der Himmel subtil von blau zu grau wandelte. Als er den Blick endlich hob, verließ unwillkürlich ein Keuchen seinen Mund. Die Scheibe der Sonne wurde gefressen. Er fand keine besseren Worte dafür. Sie war nur noch eine Sichel, obschon ihre Leuchtkraft Nasir immer noch dazu zwang, die Augen zuzukneifen und nur durch Schlitze, die seine Lider freiließen, einen Blick zu erhaschen. Nasir konnte beobachten, wie die Sonne dünner und dünner wurde. Eine große Dunkelheit schob sich vor sie und ergriff von ihr Besitz. Wie ein hungriges Tier, nein, ein Monster, was sie fraß. Nasir wurde hart an der Schulter gepackt und so heftig zur Seite geschoben, dass er beinahe stolperte. Seine Sicht war vom Licht der Sonne noch beeinträchtigt. Er sah überall dunkle Flecken und gleißend weiße Blitze. Als seine Augen sich wieder beruhigt hatten, war der aufgebrachte Mann in weißen Gewändern, der ihn aus dem Weg geschubst hatte, bereits bis zum gegenüberliegenden Eingang der Gasse gerannt. Seine Tunika flatterte hinter ihm her wie ein Schwarm Vögel, und in der Eile hatte er eine Sandale verloren. Nasir hörte ihn noch nach Gnade flehen, bevor er um die nächste Ecke bog. Auch wenn es sich anfühlte wie das Ende der Welt, er konnte nicht anders, als angewurzelt stehen zu bleiben. Das Licht der Sonne schwand weiter. Als er seine Hand horizontal über den Boden hielt, erkannte Nasir, wie das bisschen Licht, was noch durch seine Finger filterte, tausende sichelförmige Formen aus Licht auf den Boden warf. Es sah aus, als sei der Boden geschuppt wie die Haut einer Echse. Als er zurück zur Sonne sah, erkannte er, dass ihre Zeit abgelaufen war. Die letzte leuchtende Sichel dünnte sich aus und wurde immer länger. Mit einem Mal änderte sich die Windrichtung. Staub blies Nasir ins Gesicht und er spürte, wie seine Arme und Beine auf einmal mit Gänsehaut überzogen wurden. Als die Sonne endlich verschwand, wurde es kalt. Die Dunkelheit hatte nun gesiegt. Der Gesang der Priester verwandelte sich in Gekreische und Gezeter. Immer wieder wiederholten sie methodisch dieselben Worte, doch jedes Mal unmelodischer, als ob die Panik auch sie zerfressen würde. Was soll man auch sonst empfinden außer Panik, wenn die Macht eines Gottes so einfach gebrochen wird? Das Geplärre ebbte schließlich ab und Babylon lag stillschweigend da, angespannt und in Angst abwartend. Nasir bemerkte die Vollkommenheit der Stille. Die Insekten hatten aufgehört zu summen, kein Vogel zwitscherte zwischen den Prunkbauten dieser Stadt. Ein Zwielicht breitete sich nun aus, was die Schatten vertiefte, während der Himmel sich in Dunkelheit stürzte. Der letzte Rest ihrer strahlenden Erhabenheit, der letzte Rest der Macht von Shamash wurde verschluckt von Schwärze. Nasir starrte in den Himmel dort, wo die Sonne verschwunden war. Erst jetzt erkannte er, dass sie eine Krone trug. Hinter der düsteren Scheibe, die sie nun bedeckte, trat ein feiner Schein hervor. Fast schien es Nasir, als würde die erstickende Sonne einen Todeskampf führen und mit der letzten Kraft der schwarzen Scheibe die Stirn bieten. Seine Augen begannen zu schmerzen, trotz der Dunkelheit begann er die Auswirkungen des gleißenden Lichts zu spüren. Tanzende Formen verschwammen seine Sicht und dunkle Flecken breiteten sich wie Brandlöcher darin aus. Nasir hatte Glück. So ein Blick in die Sonne, gerade bei einer Finsternis, wenn wir unsere Augen komplett öffnen können, kann blind machen. Doch er erholte sich kurze Zeit später. Den Blick nun abgewandt von der Sonne, bemerkte er, wie seine Augen tränten. Ob aufgrund der Belastung oder der Trauer um seinen Stern, so richtig konnte er es nicht sagen. Nasir ist nicht der Einzige gewesen, der das Gefühl hatte, die Sonne wird gefressen oder in einen Kampf verwickelt, den sie beinahe verliert. Sonnenfinsternisse jagten den Menschen über Jahrtausende Angst und Schrecken ein. Dabei sind sie global gesehen gar nicht selten. Doch der individuelle Moment, im Pfad einer totalen Finsternis zu stehen, ohne zu wissen, was hier geschieht, muss furchteinflößend sein. Was täten wir, wenn sie nicht mehr wiederkäme? Die Vorstellung der ewigen Dunkelheit ist eine sehr primordiale, tief verankerte Angst in uns. Nicht umsonst ranken sich in praktisch jeder Kultur Mythen und Geschichten um die Verdunkelung der Sonne. Im alten China war es der Vorstellung nach ein Drache, der unseren Heimatstern gierig verschlang. Um ihn zu verjagen, trommelten die Menschen und verursachten Lärm, in der Hoffnung, die Kreatur zu irritieren und so zu bewegen, von der Sonne abzulassen. Der Kaiser selbst führte Rituale durch, um den Schutz der Sonne zu gewährleisten und ihre sichere Rückkehr zu unterstützen. Passenderweise bedeuten die einzelnen Zeichen für das Wort Sonnenfinsternis in Mandarin Sonne und Essen. Oft sind es Fabelwesen oder Tiere, die in der Vorstellung der Menschen die Sonnenkugel verschlingen wollen. In der nordischen Mythologie waren es die Himmelswölfe, in Vietnam ein Frosch. Im alten Griechenland vermutete man, der stolze Lichtgott Apollo hatte aus Wut die Sonne vor den Menschen versteckt und so schickte man sich an, ihn mit Ritualen und Opfergaben zu beruhigen. Im alten Ägypten und bei den Maya war die Finsternis ein Kampf zwischen dem Sonnengott Ra bzw. Kinich-Ahau und bösen Mächten, die die strahlende Gottheit beinahe in die Knie zwangen und sogar temporär besiegten. Wenn sich die Scheibe des Neumonds zwischen sie und die Erde schiebt, meint man fast zwei Schilde zu erkennen, die sich im Kampf begegnen. Eines strahlend Gold, das andere tiefschwarz. Es ist bemerkenswert, dass der Erdmond es vermag, die Sonne vollständig abzudecken. Das ist keinesfalls gegeben. Wäre er kleiner, käme es nie zu einer totalen Finsternis. Dabei ist unser Mond, Luna, ohnehin schon viel zu groß für diesen Planeten. Es hat sich tatsächlich genauso eingerichtet, dass Luna praktisch exakt so viel näher an der Erde steht als die Sonne, was sie im Vergleich zu ihm größer ist. So sind beide Scheiben fast genau gleich groß. Nur so wird das Schauspiel einer Sonnenfinsternis zu einem solchen Spektakel. Wir machen einen Sprung in die etwas weniger weit entfernte Vergangenheit. Die Welt ist eine andere, aufgeklärter. Weniger abergläubisch, aber immer noch genauso vom Himmel in den Bann gezogen wie vor tausenden Jahren. Es ist der 29. Mai 1919. Das Team um den berühmten britischen Wissenschaftler Arthur Stanley Eddington befindet sich in der Karibik. Genauer gesagt sitzen sie in einer Kokosplantage. Im strömenden Regen. Die Laune ist, gelinde gesagt, im Eimer. Stumme, missbilligende Blicke werden auf die dichte Wolkendecke geworfen. Schuhe sind durchnässt und empfindliches Equipment muss abgedeckt werden. Sie sind hier mit einer Mission. Einer Mission, die das Weltbild, ja die Physik selbst, verändern kann. Eine Mission, die es vermag, etwas sehr Eigenartiges und Seltenes zu schaffen. Einen Physiker zum Weltstar machen. Dabei möchte Albert Einstein gar kein Star sein. Nein, ganz im Gegenteil, er möchte in Ruhe arbeiten. Denn wenn er in Ruhe arbeitet, dann gelingen ihm die ganz großen wissenschaftlichen Streiche einer ganzen Generation. Vielleicht einer ganzen Ära. In einem lediglich dreiseitigen Artikel beschrieb Einstein am 25. November 1915, vier Jahre bevor Eddington und sein Team durchweicht auf der karibischen Kokosplantage ausharren, eine Vereinigung von Raum und Zeit zur vierdimensionalen sogenannten gekrümmten Raumzeit. Wieso gekrümmt? Wer krümmt hier die Raumzeit? Es ist die Schwerkraft, die Gravitation. Einstein erklärt Massen, wie zum Beispiel die Erde oder die Sonne, verbeulen den Raum selbst und auch die Zeit. In der Nähe großer Massen ticken Uhren langsamer und andere, kleinere Massen fallen praktisch in diese Dellen in Raum und Zeit hinein. Und das nennt man gemeinhin Schwerkraft. Es ist nicht einfach Newtons fast magisch wirkende Attraktion zwischen Massen, deren Verhalten er zwar beschrieb, aber nicht ihre Ursache. Es ist die Geometrie der Raumzeit selbst. Das ist Gravitation. Das ist die allgemeine Relativitätstheorie. Doch wenn das so ist, wenn Massen wirklich den Raum selbst verzerren, dann müssen Massen auch den Weg des Lichtes um sie herum verziehen. Licht hat keine Masse, es ist massenlos, das heißt, es wird auch nicht von Massen angezogen. Aber wenn Massen nicht einfach nur Massen anziehen, sondern den Raum selbst, also praktisch die Bahn des Lichts krümmen, dann wird auch Licht beginnen, auf Massen zu reagieren. Es ist, als ob die Autobahn verbogen wird und die darauf fahrenden Autos passen sich dementsprechend dem neuen Pfad an. In ihrer Gänze ist die allgemeine Relativitätstheorie ein revolutionärer, fast schon frecher Gedanke. Selbstverständlich lockt das Skeptiker an. Beweisen Sie das doch mal. Da kann ja jeder herkommen und irgendwelche Dinge behaupten, ein bisschen was rumrechnen und am Ende sagen, es sei die Revolution der Physik. Einstein werden solche oder ähnliche Worte nicht verletzt haben. Im Gegenteil. Er war gut vertraut mit der Methode der Wissenschaft. Mit dem Grund, weshalb sie so wunderschön und elegant in unsere Welt als objektive Anschauung passt, während wir alle gefangen sind in unserer eigenen Subjektivität. Er wusste, dass der Ablauf im Grunde immer so aussehen muss. Theorie aufstellen und dann mit Beobachtungen und Experimenten Möglichkeiten schaffen, die Theorie zu widerlegen. Je mehr Experimente, die keinen Widerspruch aufdecken können, desto besser. Wird nur ein einziger Widerspruch unweigerlich gefunden, so ist die Theorie tot. Eine Theorie ein für alle Mal zu beweisen durch ein Experiment oder ähnliches ist de facto so nicht möglich. Daher bleibt auch Gravitation eine Theorie. Doch das Wort nur würde ich und vielleicht auch Einstein nicht davor stellen. Die Beweislast ist erdrückend. Doch das war sie, zumindest für die allgemeine Relativitätstheorie, im Jahre 1915 sicherlich noch nicht. Schon früher hatte Einstein und unabhängig von ihm auch andere Forschende darüber nachgedacht, wie man so eine Ablenkung des Lichtes durch Massen überprüfen könnte. Was ist die größte Masse in unserer direkten Umgebung? Nun ja, die Erde einerseits, aber da stehen wir selbst drauf, was die Beobachtung sehr unvorteilhaft macht, viel besser die Sonne. Ihre Masse ist so gewaltig, 2×10^30 Kilogramm, dass Licht wirklich messbar verzerrt sein müsste, wenn es an ihr vorbeiläuft. Es wäre also ganz leicht. Man misst das Licht eines entfernten Sterns, wenn die Sonne weit weg davon steht, also nachts, und wo genau es sich am Himmel befindet. Dann muss man dasselbe nur noch einmal tun, wenn dieser Stern genau am Rand der Sonne erkennbar ist, wenn sie auf ihrer Bahn über den Erdhimmel diesem geeigneten Stern nahe kommt. Ist die Position des Sterns nun scheinbar verschoben? Da wäre sie. Eine Bestätigung von Einsteins Theorie. Doch da gibt es ein Problem. Wie will man das Licht eines entfernten Sterns messen, wenn er direkt neben der Sonne am Himmel steht? Eine winzige Funzel gegen die geballte Macht unseres nahestehenden Heimatsterns. Es gibt da nur eine einzige Möglichkeit. Und diese bringt uns zu Arthur Eddington in die Karibik, 4 Jahre nach Einsteins Veröffentlichung. Vielleicht hätte Eddington als Brite gehofft, sein Aufenthalt in der Karibik wird von der in England ja teils schwer vermissten Sonneneinstrahlung geprägt. Doch die Tropen sind eben alles außer beständig im Wetter. Nervös überprüft Eddington immer wieder die Uhr. Wenn es nicht bald aufklart, ist es zu spät. Schon die Babylonier konnten Sonnenfinsternisse vorhersagen, da sie den Rhythmus von etwas mehr als 18 Jahren erkannten, mit der eine Sonnenfinsternis in einer bestimmten Gegend immer wiederkehrt. Mit der Zeit wurden wir Menschen immer besser darin. Edmund Halley hatte die totale Sonnenfinsternis vom 3. Mai 1715 über England auf 4 Minuten korrekt vorhergesagt. Und so hatte Eddington 204 Jahre später keinen Spielraum übrig. Hinter den verfluchten Wolken beginnt der Neumond die Sonne zu bedecken. Das weiß er. Und wenn sie nicht bald aufreißen, dann war der ganze Aufwand umsonst. 6 Monate zuvor war die Himmelsregion, in der die total verfinsterte Sonne heute stehen würde, ausgiebig fotografiert worden. Ein besonders heller Sternhaufen, die Hyaden, ist dort zu finden. Perfekte Bedingungen. Diese Sterne gilt es nun während der Finsternis erneut auf die Fotoplatten zu bannen und ihre Position zu berechnen. Wenn es eine zweifelsfreie Verschiebung gibt, dann hatte Einstein recht. Plötzlich ertönen aufgeregte Rufe über den Regen und die tropfenden Kokosblätter hinweg. Der Himmel reißt auf. Das stumme Warten des Teams verwandelt sich plötzlich in hektische Aufregung. Die Wolken geben nur stellenweise den Himmel frei und bewegen sich sehr schnell. Nur für einige Sekunden ist die verfinsterte Sonne und ihre Umgebung erkennbar. 16 Aufnahmen gelingen dem Team. Am Ende werden nur 2 verwertbar sein. Genug. Die Aufgabe ist enorm. Die Abweichung durch die Masse der Sonne ist trotz allem für menschliche Verhältnisse winzig. Unterhalb eines 1/10 Millimeters genau müssen die Fotoplatten ausgewertet werden. Ein weiteres Team um Andrew Crummelin, die in Brasilien die Finsternis beobachtet haben, hat 8 verwertbare Aufnahmen, die aber aufgrund eines Defekts am Teleskop angezweifelt werden. Nach der Auswertung von Eddingtons Aufnahmen wird der Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts mitgeteilt, die Position der Hyaden verschiebt sich scheinbar, wenn ihr Licht an der Sonne mit ihren 2×10^30 Kilogramm vorbei muss, um 0,0005 Grad am Himmel. Massen verbeulen den Raum. Licht muss auf krummen Bahnen laufen. Einstein hatte recht. Im Winter 1919 schreibt die New York Times entrüstet, Lichter am Himmel, alle schief. Und in London titelt man Newtons Vorstellung gestürzt. Eine Sonnenfinsternis hatte so das Zeitalter einer neuen Weltanschauung, einer neuen Physik eingeläutet. Und den Aufgang des einzig wahren oder zumindest größten Superstars der Physik, Albert Einstein. Der beschwerte sich über die Aufregung um seine Person. Vielleicht war es dieser Trotz, der ihn bei der berühmtesten seiner Aufnahmen, die Zunge rausstrecken ließ. Heute wirken Eddingtons Aufnahmen fast grob. Selbstverständlich sind über 100 Jahre später genauere Messungen möglich. Doch sie waren gut genug, um die Wissenschaft seiner Zeit zu überzeugen. Einsteins Theorie wurde wieder und wieder bestätigt, nicht zuletzt durch den Nachweis von Gravitationswellen. Kräuselungen in der Raumzeit selbst, ausgelöst durch sich umkreisende schwarze Löcher und Neutronensterne, Lichtjahre weit entfernt. Unfassbar, wie weit wir gekommen sind, seit die Babylonier schon die Sterne befragten. Ohne die Sonnenfinsternis wäre das so nie möglich gewesen. Man darf sich fragen, ob Eddington und seine Leute, während sie die verdunkelte Sonne in den Wolkenlöchern fieberhaft aufnahmen, in ihrem tiefsten Inneren doch ein Gefühl der Unruhe beschlich. Ein geisterhaftes Schauspiel, was es vermag, die großen Geheimnisse des Kosmos zu offenbaren. Wir Menschen sind das Licht der Sonne so gewohnt, auch das ihre Auf- und Untergänge, dass kleine Veränderungen oder Abweichungen in unserem Inneren sofort Misstrauen auslösen können. Eine totale Sonnenfinsternis kann sich surreal anfühlen, auch wenn wir heute die Mechanismen sehr gut verstehen. Der Anblick ihrer komplex verschlungenen, einhüllenden Schicht der Chromosphäre und Korona, der uns sonst völlig verborgen bleibt im gleißenden Licht ihrer Kugel, ermöglicht uns eine neue Sicht auf unseren Heimatstern. Nicht umsonst hat fast jede polytheistische Religion einen Gott oder eine Göttin, der oder die die Sonne symbolisiert. Shamash, Ra, Helios, Sol, Malina. Sie thront über uns wie eine Gottheit, spendet Licht und Leben. Selbstverständlich steht sie und nicht die Erde im Zentrum des Systems. Der Zweifel daran wirkt im Angesicht ihrer Macht selbst auf symbolischer Ebene absurd. Dass etwas der Sonne ihr Licht nehmen kann, sie in Dunkelheit hüllen und vor uns verstecken kann, das kann nur erschreckend sein. Wenn man keinerlei Anhaltspunkt hat, ob sie zurückkehrt und warum sie plötzlich verschlungen wird, vielleicht kann man dann als Mensch gar nicht anders, als zu beten. Wir sind nicht für die große Dunkelheit gemacht. Ohne Sonne geht alles Leben in einem Augenblick ein. Dieses Wissen sitzt tief in uns. Dafür muss man nichts von Biologie oder Physik verstehen. Ob vor tausenden Jahren, vor 100 Jahren oder heute. Sonnenfinsternisse begleiten die Menschheit schon immer und versetzen uns in Staunen, erzählen uns etwas über den Kosmos und seine Mechaniken und Prinzipien und lassen uns die Welt ganz buchstäblich in einem neuen Licht erblicken. Wenn ihr diese Folge hört, dann war gerade erst wieder ein solches Spektakel auf der Welt zu erleben. Die totale Sonnenfinsternis vom 8. April 2024 war allerdings nur in den Teilen Mexikos, den USA und Kanadas zu sehen. Wenn der Himmel klar war, wird es sicherlich tausende Aufnahmen geben, gemacht, um diesen besonderen Moment für immer festzuhalten. Vielleicht könnt ihr auf diesen Bildern die Chromosphäre unseres Heimatsterns genauer erkennen. Gewöhnlich bleibt sie unter den Strahlen der Sonne für uns verborgen. Dabei erstreckt sie sich über 2000 Kilometer über die Photosphäre, was gemeinhin als Oberfläche der Sonne gilt. Bei einer Sonnenfinsternis lassen sich oft die Spikulen erhaschen. Gasspitzen der Chromosphäre, die innerhalb weniger Minuten Höhen von über 10.000 Kilometern erreichen können. Sie wurden verglichen mit den Flammen von Buschfeuern und verstärken den falschen Eindruck, die Sonne bestehe aus Feuer. Die Chromosphäre bildet aber, wenn dann, nur eine dünne Schicht am Rand der dunklen Mondscheibe während einer Finsternis. Besser zu erkennen ist der Halo, der Schein, der die Sonne zu umgeben scheint. Ihre Krone. Die Sonnenkorona. Die Temperaturen hier gehen bis auf 10.000 Grad Kelvin, fast doppelt so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Sie erstreckt sich zwischen 1 und 3 Sonnenradien weiter hinaus ins All als die Kugel des Sterns selbst. Auch sie ist erst bei einer Sonnenfinsternis mit bloßem Auge zu bestaunen. Bei all unserem Wissen und den Jahrtausenden der Forschung verstehen wir unseren Heimatstern noch immer nicht vollständig. Und eines haben wir mit Nasirs Leuten aus Babylon gemeinsam. Der Kosmos ruft noch immer sanft nach uns. Wir sehen in den Nachthimmel und stellen uns Fragen. Fragen, zu denen wir fieberhaft nach Antworten suchen. Wir befragen die Sterne vielleicht heute nur noch selten nach der Zukunft, doch wir haben festgestellt, dass sie uns Großes über die Vergangenheit erzählen können. Die Panik vor der verfinsterten Sonne spüren wir wahrscheinlich heute zum großen Teil nicht mehr, wie damals in Babylon. Die wenigsten verfallen in verzweifelte Gebete, wenn sich der Neumond vor die Sonne schiebt. Heute pilgern wir nach draußen, an einen Ort mit freier Sicht, packen die Sonnenschutzbrillen und Gläser aus und erleben gemeinsam eine himmlische Show mit der recht gefestigten Gewissheit, dass die Sonne wiederkehren wird. Doch eine Sache, eine Tradition aus Nasirs Zeit und Kultur hat bei uns bis heute überlebt. Es waren die Babylonier, die zum großen Teil die Tierkreiszeichen am Himmel definierten und die Grundlagen für die heutigen Sternzeichen schufen. Die Geschichten, die sie in den Sternen sahen, überdauern bis heute, tausende Jahre später. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet das Vertrauen in die Rückkehr der Sonne finden. Dieses Versprechen hat sie nämlich bis heute immer gehalten. Es macht mir unglaublichen Spaß, diesen Podcast zu produzieren. Selbstverständlich steckt dahinter aber natürlich auch jede Menge Zeit und Arbeit. Falls ihr mich also unterstützen möchtet, dann könnt ihr das ganz unkompliziert via PayPal tun oder auch via Patreon. Da hat das nämlich der Florian und der Frank schon gemacht. Ganz, ganz großen Dank euch. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch wie immer eine gute Zeit auf dem kleinen Fels, auf dem wir durch das All rasen. Und wenn es mal wieder düster wird, dann denkt daran, Licht findet immer einen Weg.